Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 244. Andreas Hoffmann. Leise Menschen verkaufen anders. Bist du auch manchmal genervt von den dominanten Druckverkäufern, die dir ständig sagen, wie toll ihr Produkt ist und dass du unbedingt jetzt zugreifen solltest, sonst verpasst du das Angebot deines Lebens? In dieser Podcast-Episode spricht Andreas Hoffmann über seinen einzigartigen Ansatz des empathischen Sogverkaufs, inspiriert von seinem Buch »Leise Menschen verkaufen anders«. Erfahre, wie introvertierte und leise Menschen durch Empathie, echtes Zuhören und Wertschätzung nicht nur leichter, sondern auch erfolgreicher verkaufen können. Hoffmann räumt mit Verkaufsmythen auf und zeigt praxisnah, wie nachhaltige Kundenbeziehungen und mehr Umsatz ohne Druck, Rabatte oder laute Rhetorik möglich sind.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Eine neue Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und damit wir Erfolg haben, ist es ja häufig so, wir haben ein Produkt, wir haben eine Dienstleistung und die wollen wir an die Frau, an den Mann bringen. Das heißt, wir müssen sie verkaufen. Aber viele von euch kennen das. Da kommt dieser extrovertierte Verkäufer zu euch und sagt, ich habe die Lösung, ich zeige Ihnen mal, wie es geht. Und du denkst, mein Gott, das will ich doch gar nicht. Ich möchte doch gerne jemanden haben, der mich ein bisschen mehr wahrnimmt, meine Bedürfnisse erkundet und ähnlich und der nicht mich gleich wie mit einer Dampfwalze überrollt. Dafür habe ich einen Spezialisten, denn der weiß, leise Verkäufer verkaufen anders. Herzlich willkommen, Andreas Hoffmann.
Ja, vielen Dank, Udo, für die Einladung und die Anmoderation. Sehr gut.
Mein lieber Andreas, du bist ja jemand, der kommt aus einem ganz anderen Bereich. Du bist nämlich eigentlich Diplom-Mathematiker. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Diplom-Mathematiker, in Klammern Wirtschaftsmathematiker, wenn wir beim offiziellen Titel bleiben, aber ja, deswegen.
Wirtschaftsmathematiker. Okay, dann muss ich dir mal sagen, also früher, Mathematik konnte man mir nur sehr schlecht verkaufen. Weil ich hatte kein Interesse an der Mathematik. Aber offensichtlich ist es bei dir anders. Aber du machst ja etwas ganz anderes, hast etwas ganz anderes gemacht, bist im Vertrieb gewesen. Erzähl doch mal ein bisschen deinen Weg vom Wirtschaftsinformatiker zum Verkäufer. Wie kommt man da hin?
Genau, also Diplom-Wirtschaftsmathematiker kann man sich ja schon mal so vorstellen, ist jetzt nicht der ganz so Extrovertierte. Auf der anderen Seite war es jetzt so der selbstgehäkelte Polunder und Nickelbrille, ganz so schlimm war es ja auch nicht, ja. Ich bin dann aber nach dem Studium mit meiner Frau zurück nach Berlin und habe dort dann etwas gelernt, was ich im Studium nicht lernen konnte, nämlich Führungserfahrung. Also ich wollte das sammeln, weil, wie gesagt, das kannst du nicht theoretisch lernen. War dann bei Bauhaus in der Geschäftsleitung, habe dann
Bei
diverse.
Bauhaus warst du.
Bei Bauhaus, ja, genau. Dem.
Ich darf sagen, ist mein Lieblingsfachmarkt.
Ja.
Baumarkt darf man nicht sagen. Fachmarkt.
Ja, nee, ist tatsächlich auch einer der zwei richtig, richtig guten. Hab da dann mit Mitte 20 tatsächlich Führungsverantwortung übernehmen dürfen müssen. Ich habe das damals für damalige Verhältnisse gut gemacht. Ich denke heute immer ein bisschen erschreckt zurück. Denke so, oh, ob ich damals wirklich so gut gewesen bin. Mit meiner Lebenserfahrung von heute, von gut 40, würde ich es, glaube ich, anders machen. Habe da in der Summe über 600 Mitarbeiter geführt. Bin dann aber weitergezogen, unter anderem, weil die Nachbarniederlassung überfallen worden ist. Und so mit Tresor aufmachen und fesseln und dem ganzen Programm. Da dachte ich mir, nee, das ist jetzt auch nicht so ganz so meins. Bin dann in den Zentraleinkauf gewechselt, also aus heutiger Sicht auf die dunkle Seite der Macht. Und war dann in meinem großen Fachgroßhandelsunternehmen, der IGEFA, tätig. Habe da dann für 50 Millionen Euro den Einkaufsbereich übernommen mit dem Bereich Einwegverpackungen, also Pappteller, Kaffeebecher, Rührstäbchen, Bestecke. Damals also noch ganz viel Kunststoff, ist ja heute auch nicht mehr ganz so. Und habe dann mit Lieferanten zu tun gehabt aus Amerika, aus Europa, aus Asien und dem ganzen Bereich. Und bin dann in eine Situation reingeraten, die für mich als Mathematiker sich spannend war, weil mein Alteinkäufer, der den Bereich vorher mitgemacht hat, hat gesagt, naja, wir sind die große IGEFA, wir haben die besten Preise. Und auf der anderen Seite sagt, kam das nationale Key Account zu mir und sagt, Hoffmann, so wie du einkaufst, können wir nicht verkaufen. Und dann dachte ich, mindestens eine Seite, vielleicht ja auch beide, erzählen irgendwelche Geschichten. Also bin ich dann mitgefahren mit den Key Accounts, habe dann da Ausschreibungen oder Termine begleitet, haben auch größere Dinge dann gemeinsam mit der Angebotsabteilung und so dann geholt. Und dann habe ich angefangen, den Vertrieb schulen zu dürfen. Wir hatten damals 400 Außendienstler, waren 6 Familienunternehmen. Und dann wurde ich abgeworben von der Zentrale, macht man zwar nicht ganz so, aber war halt so. Und bin dann quasi mit der Familie umgesiedelt vom Rand Berlin ins Allgäu und habe dann Gebiet übernommen für eben diese Produktbereiche, Pappteller, Kaffeebecher und Co. Commodities würde man in Fachsprache sagen, also
Mir sagt
austauschbare
das was, ja.
Produkte.
Ich komme aus
Ja.
der Verpflegungsbranche, ich weiß, was das ist.
Ja. Ja, du schon, ja, deswegen. Und da, also im Prinzip, sagen wir, damals waren 1000 Kaffeebecher 23,50 €, ja, so um ein Gefühl zu bekommen für die Vertriebsarbeit. Das ist echt übel und 1,80 € für ein paar Rührstäbchen. Da habe ich mir die Hacken wund gelaufen. Ich habe mein Gebiet übernommen, ganz Bayern, ganz Österreich, halb Sachsen, aber ohne kaufende Kunden und bin dann da gelaufen. Bin dann nochmal später gewechselt in den Maschinenvertrieb. Also jetzt war dann auf einmal eine Maschine mehrere 10.000 € und dann, ja, dann habe ich irgendwann die Akademie gegründet. Das heißt, ich habe irgendwie alle möglichen Bereiche da mal gesehen, was mit dem Verkaufen zu tun hat und ich habe vor allem viele Dinge kennengelernt, auf die ich keine Lust hatte als Verkäufer.
Was war also das Schlüsselelement, das Erlebnis, was dich dazu bewogen hat, sagt, Mensch, ich muss das selber machen, ich muss das anderen Menschen beibringen.
Da gibt es so ein paar Dinge. Also ich habe natürlich irgendwann gemerkt, dass mir das Lehren tatsächlich irgendwie im Blut liegt und dass mir das Spaß macht, vor allem mein Wissen weiterzugeben und anderen helfen, dass sie zu wachsen. Und auf der anderen Seite habe ich halt für mich auch gemerkt, auch in meinem Umfeld gab es halt Menschen, die ja zu oft die Prioritäten so nach dem Motto, die Kids, der Job, dann sie selbst gelegt haben und das ist oft nicht gut gelaufen sozusagen. Das hat natürlich dann halt zu vielen ja auch gesundheitlichen Problemen geführt, wo ich gesagt habe, wenn man den Menschen auch helfen kann, besser zu verkaufen, gerade Selbstständigen und Kleinunternehmern oder Unternehmern, dann nimmt man zumindest mal diesen finanziellen Druck ihnen von den Schultern, das schon mal ganz viel für die Psyche auch mit sich bringt. Und auf der anderen Seite kann man mit Geld halt doch einige Erleichterungen in Anspruch nehmen, ja. Und sei es persönliche Unterstützung, sei es Tools-Unterstützung, sei es verschiedene Geschichten. Da habe ich gemerkt, es tickt mich mehr an, als nur in Anführungsstrichen mein Zeug zu verkaufen, damals im Produktvertrieb. Und bin dann 2019 damit gestartet und du schläfst mit einem ganz anderen zufriedenen Lächeln abends ein, wenn du Menschen helfen kannst, als wenn du irgendwie Produkte gut verkauft hast.
Hast du ja ein Buch geschrieben, das heißt Leise Menschen verkaufen anders. Würdest du dich als leisen Menschen bezeichnen oder was ist für dich ein leiser Mensch im Verkauf?
Also ich würde mich schon tendenziell als einen leisen Menschen bezeichnen. Klar, Leute, die mich irgendwie jetzt heute irgendwo auf einer Bühne oder an einem Vortrag oder an einem Seminar erleben, sehen das im ersten Moment vielleicht nicht so. Aber ich sage immer, erlebt mich mal auf einer Veranstaltung mit 500 fremden Leuten oder auf einer Messe. Da merkt man ganz schnell, mein eigentliches Naturell. Bin schon jemand eher, der viel auch sich Gedanken macht, in den ja mit sich im Kopf sozusagen Dinge überlegt und wie gesagt, nicht so gerne fremde Leute anquatscht, ja.
Und das ist ja grundsätzlich anders als das, was wir, sagen wir mal, als drei Kennzeichen von Verkäufern kennen: anhauen, umhauen und abhauen. Ne? Also ich quatsche den an, sage, Mensch, wie toll ich bin, wie toll mein Produkt ist. Ne? Dann werde ich den überzeugen und dann bin ich weg. So, dann habe ich ja den Verkauf gemacht. Und das ist ganz konträr zu dem Prinzip, was du forcierst. Ich glaube, das nennt sich empathischer Sogverkauf. Da
Absolut.
muss ich erstmal ein bisschen überlegen. Empathie ist klar, also den Menschen wahrnehmen, ihn spüren, seine Bedürfnisse. Aber was bedeutet dann empathischer Sogverkauf? Was sind die Kennzeichen?
Also es geht im Prinzip, du hast das schöne, diesen schönen Dreiklang, den wir ja, glaube ich, viele Leute kennen, anhauen, obern, abhauen, gesehen. Ist bei mir im Prinzip wirklich konträr, um in diesem Bild zu bleiben. Ich muss es irgendwie schaffen, dass Leute zu mir kommen, die ein Problem haben. Dann bin ich sofort da und will das Problem auch lösen. Dann will ich sie natürlich auch überzeugen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Können wir uns gleich genauer darauf einschauen, sodass sie für sich erkennen, was ist der Wert dahinter, dass die Investition sinnvoll ist. Also sie wollen menschlich eine Beziehung aufbauen, aber halt auch ihnen helfen zu erklären, die Investition macht Sinn. Und dann will ich mit den Leuten langfristig zusammenarbeiten, wiederkehrende Geschäfte machen und nicht abhauen, im Gegenteil, sondern bin immer auf der Suche gewesen nach Kunden, mit denen ich langfristig arbeiten kann. Und wie gesagt, das macht ja auch heute, als Selbstständiger oder als Unternehmer viel mehr Spaß, als eben diesen Vertriebsdruck zu haben, ständig Neukunden akquirieren zu müssen.
Ich kenne das ja aus meiner eigenen Praxis. Also wenn du erstmal das Vertrauen des Kunden erworben hast, dann musst du beim nächsten Gespräch gar nicht so viel und so sehr über den Preis diskutieren, sondern dann steht die Leistung und die Zuverlässigkeit im Vordergrund. Du hast einen Vorschuss an Vertrauen bei dem Kunden und er sagt, naja, Herr Gast, das wird schon richtig sein, was Sie mir da sagt, wir machen das mal. Und so
Genau.
ähnlich ist es wahrscheinlich, wie du es auch meinst, oder?
Ja, absolut. Also wie gesagt, eine ganz banale Weisheit wieder, um mal zurückzugreifen, sozusagen, jede Kaufentscheidung wird emotional getroffen und rational gerechtfertigt. Und wenn man sich dessen bewusst wird, und es war vielleicht auch nicht ganz einfach als Mathematiker, sich das selber einzugestehen, der ja glaubte, immer alles rational begründet zu entscheiden, wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man halt auch, warum es eigentlich sinnvoll ist, sich auf beide Seiten zu konzentrieren, also Beziehungen aufzubauen zu den Menschen. Und dann eben rational ihm zu helfen, selber zu erkennen, dass es eine schlaue Entscheidung ist. Ich habe damals in meiner Einkäuferzeit den Spruch für mich geprägt, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen.
Ja, stimmt.
Ja, der erste Teil ist bekannt. Der zweite Teil ist halt oft gerade das, wenn du im Konzernumfeld unterwegs bist oder großen Familienunternehmen, geht es ganz viel auch um Rechtfertigung. Ja, man gibt ja nicht mehr sein eigenes Geld aus, aber muss sich verantworten. Ganz viele Leute sind immer anderer Meinung. Und deswegen dieses Thema, Menschen kaufen mehr Menschen und finden dann die passende Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Klar, wenn ich jetzt mit einem Selbstständigen beispielsweise spreche, dann ist das natürlich Personalunion, der gibt dann sein eigenes Geld aus, aber vielleicht ist die Finanzlage nicht so super gerade entspannt. Das heißt, er guckt, überlegt zwei- oder dreimal genau, wo er sein Geld ausgibt. Das heißt, ich muss natürlich auch auf diese Messbarkeit hinarbeiten. Das heißt, ich muss die richtigen Fragen stellen, um nicht nur das Problem zu verstehen, sondern ich muss auch herausfinden, wie diese Dienstleistung oder das Produkt, was ich für ihn erbringe, quasi ihm dann sein Leben verbessert in Form von mehr Zeit, mehr Erfolge, wirtschaftlicher Natur etc. pp. Und das kann ich durch ganz viele Fragen rausarbeiten und dann kann ich irgendwann auch lösen. Ja, so wie bei Maren im Glücksrad früher, wenn man dann weiß, ich habe alle Komponenten zusammen, dann kann man dann das Wort auch oder die Redewendung auch auflösen.
Wunderbar. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen die Prinzipien, also für unseren Zuhörer, Zuschauer, die Prinzipien erarbeiten. Ich glaube, eines der wichtigsten Prinzipien, damit fängt das an, das ist echte Empathie und Wertschätzung. Was hat es damit auf sich? Wie würden wir dieses konkret?
Also für mich geht es immer darum, das ehrliche Interesse am Menschen halt auch zu haben, nicht nur zu zeigen oder zu schauspielern, sondern wirklich diese echte Neugier, wer bist du eigentlich, was machst du, wie bist du hierher gekommen? Es hat auch einen einfachen Grund, warum ich das so lebe. Ich bin damals nach meinem Studium, wie gesagt, bei Bauhaus gewesen, wurde in einer großen Niederlassung eingearbeitet und bin dann in ein relativ kleines Haus gekommen, als damals dann Stellvertreter. Die Niederlassung war 42 Jahre alt, die älteste Mitarbeiterin da 33 Jahre tätig, ich war 24 noch. Und ich hatte natürlich die Welt verstanden, weil ich war ja studiert, ich habe in der großen Niederlassung eingearbeitet und habe gesagt, so, jetzt erzähle ich euch mal, wie der Laden jetzt laufen hat. Das war natürlich so suboptimal, um das mal höflich zu formulieren, war einfach großer Mist. Und deswegen habe ich für mich damals schon gelernt, alle Menschen tun etwas aufgrund irgendwelchen Hintergründen. Ob ich die jetzt verstehen kann oder will, ist erstmal eine andere Frage, aber ich muss sie erstmal verstehen wollen. Ich muss damit ja nicht einverstanden sein. So, und das heißt, ich will erstmal rausfinden, wer bist du, was machst du? Was hast du gerade für einen Engpass? Und das hat auch den großen Vorteil, dadurch werden Verkaufsgespräche auch nie langweilig, weil sie jedes Mal anders sind, auch wenn es vielleicht ums gleiche Produkt geht, aber es ist, jedes Gespräch ist einzigartig und ich hasse nichts mehr als Wiederholungen, ja.
Ja, das verstehe ich. Okay. Und dann geht es ja um ein weiteres Prinzip. Das heißt zuhören und verstehen. Was eigentlich so, ja, normal ist, aber es ist eben nicht. Also ich kann hören, aber zuhören ist etwas anderes. Und was bedeutet dieses Prinzip zuhören und verstehen?
Das geht auch schon vom Ansatz her. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich mit Verkaufen beschäftigt, der trifft natürlich auch gerne mal auf diese ganzen Skriptverkaufansätze, ja, wo man sagt, ich habe meinen Fragebogen und den
Ja.
ratter ich mehr oder weniger
Den
durch. Da bin ich.
Verkaufsleitfaden.
Ja, das ist ja wenigstens noch gut, wenn es ein Leitfaden ist. Im schlimmsten
Ja,
Fall
ist
ist ja
klar,
noch ein
dann
ganzes
kann man auch
Skript,
noch
ja.
rechts und links arbeiten.
Und für mich ist es so, natürlich gilt dieser Spruch, wir führen durch Fragen, ohne Frage, der gilt. Aber, und für mich ist wichtig, wir lassen uns durch die Antworten des Kunden leiten. Das heißt, ich habe eine Frage, die mich beschäftigt, kriege eine Antwort und dann muss ich entscheiden, ist das wirklich das, was derjenige sagt, auch das, was er meint oder was ihn wirklich beschäftigt oder ist da noch eine Ebene drunter? Dann muss ich erstmal nachfragen und dann muss ich das tiefer verstehen. Und dann baut sich aber auch nicht nur dieses bei mir, dieses ich verstehe denjenigen mehr, sondern es baut sich auf der Kundenseite auch automatisch dieses hey, da versteht mich jemand. Also dieses Verstandensein oder verstanden werden löst ja schon oft diese emotionale Kaufentscheidung aus, weil es eben in der heutigen Zeit leider viel zu oft eben nicht um den Kunden geht, sondern einfach nur um den nächsten Abschluss. Und
Naja, das wissen wir ja auch, wenn du die Probleme deines Kunden treffender beschreiben kannst als er selbst, wird er automatisch denken, der Typ hat Ahnung, der weiß, worum es mir geht, was sind meine Schmerzpunkte. Das lässt mich nachts nicht schlafen. Na, und darum geht es natürlich, ganz
ja.
klar.
Und da geht es ganz viel, geht es über diesen Zuhören halt auch rein. Deswegen, wie gesagt, ich muss diese Zwischentöne erkennen und sagen, ist da noch was offen oder ist es nicht? Und da braucht es halt eine gewisse Form von Empathie halt auch, ja, die man halt, wo man halt auch einfach mit den Ohren hört oder auch mit allen Sinnesorganen quasi wahrnehmen kann, ist da noch mehr dahinter oder nicht. Ja. Und dann entstehen aber auch schöne Gespräche, weil dann öffnet sich der Kunde auch.
Ja, und was ich immer viel wichtig finde, das ist ja auch eines der Prinzipien, ein viel benutztes Wort und vielleicht manchmal schon ein bisschen abgeschliffen ist, Authentizität. Sei so, wie du bist und verstelle dich nicht und habe natürlich auch deine eigenen Werte. Das ist ja auch eines deiner Prinzipien im empathischen Sogverkauf. Was verstehen wir darunter? Was gehört da alles dazu?
Ist natürlich Authentizität sehr abgedroschen mittlerweile auch
Ja.
leider, aber es geht halt darum, einfach wirklich ehrlich zu sein, wie der Begriff ja auch sagt, und auch sich dessen bewusst zu sein, auch wo kann ich helfen und wo kann ich nicht helfen. Also auch zum Thema, ich hatte neulich eine Anfrage von einer Kunstgalerie, das ist relativ am Anfang, habe ich denen gesagt, sie hat mein Buch gelesen und wollten einen Workshop haben. Und ich hatte denen ganz am Anfang gleich gesagt, ey, bitte nicht falsch verstehen, ich habe keine, aber wirklich gar keine Ahnung von Kunst. Aber ich sage, ich weiß, wie Verkaufen funktioniert. Und wenn wir uns gemeinsam hinsetzen, ihr bringt Kunst mit, ich bringe Verkaufen mit und wir machen da einen Tag richtig beim Ballett, dann kann was Gutes daraus entstehen. Und diese Ehrlichkeit zu haben, auch im Sinne von, ich bin mir bewusst, wenn ich da jetzt so direkt mit umgehe, ich kann auch den Auftrag deswegen verlieren, weil die vielleicht einen Kunstexperten suchen, der auch noch verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, diese Ehrlichkeit ist eher im positiven Sinne entwaffnend. Und am Ende führt es ja dann auch zu dem Auftrag. Und wenn du selbst bist, dann gewinnst du ja am Ende des Tages immer, weil entweder gewinnst du den Kunden und es ist der Richtige, der zu dir passt, oder du verlierst einen Kunden, der dann eh nicht zu dir passt. Aber dann wisst ihr es, bevor ihr miteinander einen langen Weg vielleicht auch gemeinsam geht. Und das ist für mich das A und O. Lieber auf einen Auftrag zu verzichten, weil in dem Moment, wo ich für den falschen Kunden arbeite, kann ich nicht den nächsten gewinnen oder für einen anderen Kunden arbeiten, mit dem ich dann vielleicht viel mehr Freude hatte. Und zu dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Wertewelt. Ja, wenn wir, also klar, wenn ich jetzt auf einem Basar unterwegs bin und ich will irgendwie ein paar Touristen irgendwie ein paar schöne Dinge verkaufen, da ist mir die Wertewelt ehrlich gesagt relativ egal. Das kann ich verstehen. Da geht es auch darum, die Familie zu ernähren. Aber wenn wir ja in den Bereichen Dienstleistungen unterwegs sind oder auch im, ich sag mal, im hochwertigen oder erklärungsbedürftigen Investitionsgütern, dann will ich mit dem Kunden ja langfristig zusammenarbeiten. Und ich habe irgendwann auf meinem Weg verstanden, als große letzte Komponente leider erst, aber ich habe es irgendwann verstanden, dass dieses eben dieses aus dieser Welt Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen, dass da diese Wertewelt eine große Rolle spielt. Habe ich Bock für den Kunden einfach die extra Meile zu gehen? Rufe ich den Kunden auch um 17:30 Uhr noch an? Oder sage ich mir auch, nee, heute nicht, ich habe Feierabend, mache ich morgen erst. Und das ist am Ende des Tages, diese Einstellung führt ja dann auch zu anderen Ergebnissen in der Zusammenarbeit und dann ist es am Ende entweder halt ein Gewinn oder halt vielleicht war es doch nur ein Kampf. Ja.
Also ich verstehe, das geht um langfristige Beziehungen, langfristige Kundenbeziehungen anstelle den kurzfristigen Abschluss. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Auch ich mache das immer wieder, wenn ich in meinen Seminaren Menschen begleite, dann ist das für mich eine Form der Begleitung. Ich mache nicht nur ein Seminar, was 1, 2 Tage geht, sondern ich biete den immer wieder an und sage, jetzt pass auf, kostenlos begleite ich euch einen ganzen Monat noch dazu. Ihr müsst mich wirklich nur melden bei mir per E-Mail oder anrufen und sagen, Mensch, da war dieses, habe ich aus dem Seminar, folgende Herausforderung hatte ich jetzt, kannst du mir da helfen? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn wir verkaufen hier nicht nur einmal. Gut, das mag bei einer Immobilie vielleicht so sein. Ne? Der sucht sein Traumhaus, dann hast du es einmal verkauft, Schluss aus. Aber die langfristige Beziehung heißt ja, auch die Freunde mit dazu ziehen. Wenn ich ein tolles Erlebnis hatte bei einem Immobilienberater, sag, Mensch, der hat mich wahrgenommen, hat mich wertgeschätzt. Weißt du, Franz, da geh mal hin. So, dann ist das ja auch eine Form der Weiterempfehlung ist ja auch eine langfristige Beziehung.
Ja, und auch in diesem vermeintlichen Beispiel zu bleiben, wo wir nur einmal kaufen, vielleicht ändert sich, glaube ich, heute auch ein bisschen oder du erbst was oder eben der Bruder oder so. Aber auch das, was du am Anfang von Schmarrn gesprochen hast, Wenn der dir jetzt sagt, hey, pass mal auf, ich weiß, du suchst die Immobilie und die spricht dich total an, aber ich würde dir hier ehrlicherweise nochmal zwei, drei Blickwinkel mitgeben und überleg dir wirklich, ob es die richtige ist. Und du dann vielleicht sogar zu der Entscheidung kommst, nee, Schatzi, das ist doch nicht die richtige. Ja, wir treten von dem Kauf zurück. Hat er sich ja vermeintlich ins eigene Fleisch geschnitten, weil er auch vielleicht die Immobilie jetzt noch nicht verkauft hat und muss jetzt erst einen neuen Käufer suchen und braucht vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen. Aber wenn der dann wieder anruft oder der sagt, hey, jetzt habe ich was für dich, dann und sagt, das ist es, dann bist du da auch anders emotional aufgeladen. Oder selbst wenn du den jetzt nicht kaufst und findest, kaufst dann vielleicht über einen anderen Immobilienmakler, aber du wirst den, der dir ehrlich abgeraten hat, im Zweifelsfall, ja, der dich in den Mittelpunkt gestellt hat und nicht seine Provision, den wirst du immer weiterempfehlen. Ja, wenn der Freund, wenn der Bekannte irgendwie eine Immobilie erbt oder was auch immer, ja. Du wirst diesen Menschen weiterempfehlen. Und auch hier gilt die Langfristigkeit. Lieber kurzfristig auf einen Auftrag zu verlieren, zu verzichten oder zu verlieren und dann halt langfristig davon zu. Gewinnst du immer. Klar, muss man sich das leisten können. Ist oft der Einwand, den ich höre, Andreas sagt, ja, das muss man sich leisten können. Nee, ich glaube, dass du nur zu dem Punkt auch kommst, dir das leisten zu können, weil du von Anfang an nur für die richtigen Kunden arbeitest. Und die falschen, wo du ein komisches Bauchgefühl hast, wo du sagst, hey, das wird nichts, die musst du von Anfang an ablehnen. Weil nur dann wirst du auch vorwärts kommen.
Ein weiteres Prinzip deines empathischen Sogverkaufes ist ja auch die kundenorientierte Kommunikation. Und sagen wir, ja, das ist ja auch so ein Ding, kundenorientierte Kommunikation machen wir ja immer. Nein, machen wir nicht immer. Wir machen auch genau das Gegenteil. Wir sagen, schauen Sie mal dieses tolle Auto an, das ist so und das ist diese. Und wir sprechen immer vom Produkt. Und der Kunde hat aber ein ganz anderes Bedürfnis. Wird sich wohlfühlen, der hat noch vier Kinder, die sollen auch ins Auto passen. Und seine Frau hat ein bisschen Schwierigkeit beim Einsteigen, ähnliche Dinge. Da muss ich nicht über das Auto sprechen. Da muss ich über die Bedürfnisse des Kunden sprechen. Was hat es mit dieser kundenorientierten Kommunikation auf sich? Und was sind da die Kniffe, die du Menschen raten
Also,
kannst?
da verstecken sich jetzt, so wie du es angemoderiert hast, gerade zwei Themen drin. Ne? Die müssen wir aber beide thematisieren, weil sie beide wichtig sind. Das eine ist natürlich, ist schön, dass du das Autobeispiel nimmst. Ich glaube, in Deutschland gut, es verliert ein bisschen an Stellenwert, aber es ist ja immer noch ein schönes,
Ja.
hochemotionales Produkt. Ja? Nehmen wir uns mal eine schöne deutsche Marke mit vier Ringen, beispielsweise, ja, aus Ingolstadt. Und jetzt hast du da so ein A6-Kombi, hast zwei Kinder hinten, die noch mit rein sollen. Und wenn jetzt, sagen wir jetzt klischeebehaftet, Mann, Frau und die zwei Kids am Start sind, dann darfst du natürlich das Thema Sicherheit, Platzbedarf, Eleganz natürlich trotzdem halt in den Vordergrund stellen, weil du natürlich die Bedürfnisse von allen irgendwie quasi bedienen darfst in dem Moment. Wie gesagt, bleib mal in diesem Klischee-Rollenbild und sagen jetzt, du sprichst jetzt aber einzeln nur mit dem Familienvater selber, ja, da wirst du vielleicht noch über die PS, über die Beschleunigung, über das Image, über den Spaßfaktor, über den Allradantrieb noch ein bisschen mehr sprechen. Das heißt, das ist natürlich das eine Thema. Es geht oft nicht um die Sachebene oder diese eigentlichen Nutzengeschichten. Ja, was ist der Produktnutzen? Sondern es geht eigentlich viel mehr um die Emotionen hinter der Kaufentscheidung. Ich bin ja, also ich nehme mal bei meinem Beispiel, wenn mir jetzt keiner auf den Fuß trete, ich bin ja, ich werde ja auch nur benutzt. Und eigentlich werden wir im Prinzip alle Dienstleister oder auch Produktverkäufer werden alle nur benutzt, um ein Ziel zu erreichen. Wenn die Leute lernen, besser zu verkaufen, es ist eine nette Fähigkeit, aber eigentlich will keiner verkaufen lernen, sondern die Leute wollen mehr Abschlüsse, die wollen mehr Planungssicherheit, die wollen einfach wissen, dass am Monatsende genug Geld auf dem Konto ist, vielleicht auch vielleicht für ein paar Monate im Voraus. Dann können sie ihre Träume oder ihre Visionen erfüllen, sie können mehr reisen, sie können sich vielleicht dieses Auto kaufen, sie können den Kindern das Studium ermöglichen und so weiter. Und diese Dinge ist das, um was es eigentlich geht. Das heißt, wir dürfen eher bei der Nutzenargumentation mehr auch da, und das müssen wir halt erfragen wieder, um was geht es dann eigentlich wirklich? So, und das ist so diese eine Ebene. Es geht um die Emotion hinter dem eigentlichen Merkmal. Und das zweite ist, was du angesprochen hast, dass wir natürlich auch typgerecht kommunizieren dürfen. Also ich habe drei Kids, alle drei mit der gleichen Frau, bin aus der Happy seit 21 Jahren mit. Das heißt, gleiches genetisches Erbmaterial, gleiche Erziehungsmethoden. Gut, wir entwickeln uns hoffentlich ein bisschen weiter vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten, aber gleiche Wertewelt. Alles ist eigentlich aus Laborbedingungen ja mehr oder weniger gleich. Und trotzdem ticken die Kinder total unterschiedlich. Und wenn jetzt noch sogar unterschiedliches Genmaterial, unterschiedliche Erziehungsmethoden, unterschiedliche Wertevorstellungen quasi eine Rolle spielen, wie sollen da gleiche Menschen rauskommen? Das heißt, ich muss verstehen, wie tickt mein Gegenüber gerade? Es geht jetzt nicht um tiefen Persönlichkeitsanalysen, sondern um Sachen, welche Verhaltensmustern oder Kommunikationsmustern sehe ich denn gerade? Weil meine Oma hat mir den Spruch mit auf den Weg gegeben, behandle andere Menschen so, wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. Ich glaube, es ist ein guter Spruch im Volksmund, sehr verbreitet. Und auch total wertvoll in der Erziehung, was meine Oma mir damit hat versucht, auf den Weg zu gehen. Ich sehe es aus Verkaufssicht heute ein bisschen anders. Ich würde den Spruch etwas abwandeln in Anlehnung an Dr. Toni Alexandra. Behandle andere Menschen so, wie sie gern behandelt werden möchten. Das setzt aber erstmal voraus, dass ich verstehen muss, wie ticken denn meine Leute gegenüber. Das heißt, Achtung, nicht, dass ich nicht authentisch sein soll, das bleibe ich. Aber der eine, um es banal zu machen, ist vielleicht viel sachbezogener in der Kommunikation und der andere ist vielleicht eher so auf dem Erlebnis-Spaßfaktor unterwegs. Der eine will mehr Beziehungen, will genau wissen, wie es abgeht, damit auch ja alles sicher ist. Und wiederum der nächste, der braucht nicht nur die sachliche Ebene, sondern der braucht jetzt auch noch die Quellenangabe dazu und muss alles schriftlich per E-Mail haben, etc. pp. Und so unterschiedlich ticken Menschen und ich bin der Meinung, ich sollte meine Verkaufsgespräche an diese unterschiedlichen Kommunikationstypen anpassen, damit jeder es so präsentiert bekommt, wie er es mag. Der eine mag schnell entscheiden, der andere mag eine Nacht drüber schlafen. Ja, im typischen Verkaufstraining heißt es immer, wir müssen sofort verkaufen, jetzt oder nie, now or never. Ja. Es gibt auch Menschen, gerade eher die ruhigeren, die leiseren, die introvertierteren, die wollen halt einfach nochmal drüber schlafen. Die müssen dann noch mit dem Partner nochmal drüber reden. Und wenn ich dann Druck ausübe, dann erreiche ich genau das Gegenteil. Und das muss ich erkennen. Wenn der eine zu mir sagt, hey Hoffmann, mach mir mal hier das, schreib mir nochmal alles zusammen, was wir besprochen haben, schick mir nochmal eine per E-Mail, der will mich damit gerade nur loswerden. Und der andere sagt genau das Gleiche und für den ist das wichtig, dass er sich nochmal in Ruhe Gedanken drüber machen kann und wird dann noch in ein oder zwei Tagen dir vielleicht die Kaufentscheidung mitteilen.
Damit sprichst du eigentlich das vorletzte Prinzip an, Sog statt Druck. Das heißt, sehr häufig, es ist ja so, durch die Verknappung, wir wissen, dass psychologisch wirkt das sehr gut. Oh Mensch, das Angebot ist nur noch bis morgen verfügbar. Alle Angebote bei Lebensmittelhändlern funktionieren, dass jetzt den Preis und der Gin nur noch diese Woche, das ist ganz klar. Aber du sagst eben anders, es sollte mehr der Sog sein, anstelle der Druck, der dahinter steht. Richtig.
Absolut. Und auch diese Rabattaktionen, da muss man immer die Frage stellen. Also, ich bin ein großer Gegner von Rabatten. Ich halte nichts von Rabatten. Um vielleicht auch ein Beispiel zu bringen, in meinem letzten Vertriebsunternehmen, wo ich die Maschinen verkauft habe, hatte ich 2200 Gespräche und ich habe 1800 Verträge abgeschlossen. Und ich war vielleicht bei 20 Unterschriften anwesend. Der Rest kam dann einfach per E-Mail irgendwie zurück oder per Postwurf, teilweise ganz selten, aber meistens per E-Mail. Wenn ich den Kunden geholfen habe, also wenn wir eine Beziehung aufgebaut haben, derjenige merkt meine Kompetenz und will mit mir arbeiten und er versteht auch, dass das Angebot rational, logisch begründet sinnvoll ist, dann brauche ich keinen Druck, dann brauche ich auch keine Rabatte. In dem damaligen Unternehmen, ich habe alles, was ich frei verhandeln konnte, zum Listenpreis verkauft und meine Kollegen haben teilweise 20, 30, 40% Rabatt gegeben, was von der Geschäftsführung abgesegnet war. Nur haben sie trotzdem nur einen Bruchteil von dem verkauft, wie ich. Also das heißt, der Preis ist in meinen Augen kein Kaufkriterium. Ja, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Aber dann liegt es auch nicht an 500 Euro mehr oder weniger. Sondern für mich, und das ist meine Einstellung gewesen, ich sage immer, wenn der Kunde mit mir über den Preis diskutiert hat oder diskutiert, dann habe ich vorher meine Aufgaben im Verkaufsgespräch nicht gut gemacht. Dann habe ich den Wert einfach, den ich stiften werde, mit Produkt oder mit Dienstleistung nicht ausreichend gut herausarbeitet, dass mein Kunde es verstehen kann. Das war mein Anspruch. Und mit dem bin ich immer gut gefahren. Auch wissentlich, dass ich vielleicht auch mal einen Auftrag verliere, weil ich eben nicht 20, 30% Rabatt sofort gebe oder vermeintlich nur noch heute Angebote oder in Webinaren, wo das ja heute auch gelebt wird. Ich erzähle mein Webinar nicht mal meinen Preis. Ja? Die Leute dürfen gerne hinterher zu mir kommen. Aber auch hier gilt, dann habe ich natürlich vielleicht mal einen Auftrag weniger, habe aber dadurch viel höhere Deckungsbeiträge. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Dadurch, dass ich weniger Kunden betreuen muss, habe ich ja auch mehr Zeit. Zeit für mich, aber halt auch Zeit für die Kunden, die bereit sind, diesen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt, auch denen kann ich wieder natürlich was Besseres tun, weil ich für die einfach mir, salopp gesagt, mehr einen Arsch aufreißen kann, mir überlegen kann, wie kann ich meine Dienstleistung, mein Produkt noch besser für sie gestalten. Das heißt, auch die, die ein bisschen in Anführungsstrichen mehr bezahlen, bekommen aber ein vielfach besseres Produkt. Das heißt, am Ende gewinnen beide Seiten daran, dass wir gute Preise aufrufen. Und das darf man sich auch immer wieder bewusst machen. Ich habe damals durch durch Adolf Kruse, das Großhirn hinter der EGFA, quasi relativ früh zum Glück gelernt, es gibt immer einen, der billiger ist als wir. Es steht irgendeiner auf, weil er
Absolut, absolut.
Existenzängste hat, weil er gründet, weil er keine
Ja,
Ahnung
ja.
hat. Irgendeiner ist eh immer billiger. Und wenn das schon mal gegeben ist und wir das verstehen, dann verstehen wir auch schon mal, dass der Preis per se nicht ausschlaggebend sein kann. Das ist vielleicht jetzt wieder Mathe-Logik, aber so bin ich halt. Und damit bin ich gut gefahren.
Das ist richtig. Wir kommen zu einem letzten Prinzip und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich erlebe es oft, wenn ich Verkäuferschulungen mache, also wenn ich Verkaufende, Verkäuferinnen, Verkäufer, die schon lange im Geschäft sind, sagt, oh komm, kannst mir nichts Neues erzählen. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich weiß schon alles. Ich kenne das. Und dann sage ich, ja, okay, hörst du erstmal an. Und sehr häufig habe ich dann nach 2 Tagen so das Feedback, das hat sich ja doch gelohnt. Also Mensch, da waren ja viele Dinge dabei, die ich noch gar nicht wusste und die ich noch gar nicht kannte. Und darum geht es eigentlich auch im Verkauf. Wir wollen nicht stehen bleiben. Und es geht um eine persönliche Entwicklung und auch um die Selbstreflexion. Wie wirke ich denn auf andere? Ich habe ja nicht den Spiegel beim Verkaufsgespräch, sondern das kann mir ja nur ein Dritter sagen. Wie habe ich gewirkt? Wie habe ich argumentiert? Wie authentisch war ich dabei? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln im Bereich Verkauf. Wie siehst du das?
Also, genau so wie du es sagst, Udo. Also, erstens finde ich auch, verkaufen kann man erlernen. Also, das ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird. Erkläre ich gerne auch gleich noch. Das Zweite ist, und hier unterscheiden sich vielleicht auch ein bisschen die Introvertierten von den Extrovertierten. Die Extrovertierten, wie du sagst, brauchen vielleicht auch den Impuls viel mehr von außen. Zu meiner Zeit im Vertrieb, das war noch vor Corona, da saß man noch im Auto, weil man ist zum Kunden gefahren. Und ich habe das ehrlich gesagt geliebt, diese Autofahrten. Warum? Also ich habe da extrem viel telefoniert, um weniger Termine machen zu müssen. 80% war Telefonzeit und 20% war einfach Zeit, wo ich einfach nichts an hatte. Da hatte ich auch kein Radio, kein gar nichts an. Und da bin ich nochmal Situationen durchgegangen und gesagt, wie ist denn das letzte Gespräch eigentlich gelaufen? Das war ja der Vorteil. Deswegen kritisiere ich auch so diese 30-Minuten-Taktung heute in diesen Online-Meetings, weil du diese Zeit gar nicht hast. Da machst du halt 20 Jahre den gleichen Mist. Das heißt, ich gehe da in mich und hole mir, egal ob von außen, gute Trainer, ja, wenn man dich bucht oder so, das ist immer wertvoll, dass man sagt, ich bekomme Feedback von außen, das hilft introvertierten, leisen Menschen genauso. Aber auch mit sich selber ins Gespräch zu gehen. Mir geht es in meinen Trainings auch nie darum zu sagen, hey, du musst jede Situation perfekt meistern. Darum geht es gar nicht. Erstens, Perfektion weckt Aggression, das geht eh nicht, ja, aber du triffst immer Dinge im Leben und auch in Verkaufsgesprächen zum ersten Mal. Und vielleicht bist du in dem Moment nicht gut vorbereitet, du weißt gar nicht, bist mit der Frage auch, ich sage jetzt mal völlig übertrieben, überfordert und sagst irgendwas Komisches. Und vielleicht führt es auch dazu, dass dieses Verkaufsgespräch dann durch abrupt endet. Kann passieren. Sehe ich persönlich nicht als Drama. Und wenn ich mir jetzt hinterher in Ruhe die Zeit nehme, im Auto, beim Spaziergang, keine Ahnung, das mal zu reflektieren, das zu erkennen, zu überlegen, was kann ich besser machen. Vielleicht komme ich selber auf eine Lösung. Vielleicht muss ich einen guten Trainer fragen, vielleicht muss ich meinen Freund fragen, meinen Kollegen fragen. Aber dann kann ich mir eine Lösung suchen, kann mir eine Lösung erarbeiten. Und beim nächsten Mal, wenn die Situation wieder auftritt, bin ich vorbereitet. Vielleicht war es auch noch nicht die richtige Geschichte. Vielleicht merke ich auch, hey, die war jetzt zwar schon besser, aber sie war noch nicht gut genug. Dann dreht sich das Spiel halt weiter. Und wie gesagt, ich hatte in diesen 3,5 Jahren 2200 Verkaufsgespräche, da hat man viel Zeit, und vor allem viele Wiederholungen auch, um sich zu reflektieren und sich zu verbessern. Und dann wirst du halt von Mal zu Mal besser. Und es ist immer gut, ist egal welcher Persönlichkeitstyp, es ist immer gut, Wissen von außen zu holen. Egal ob Bücher, Hörbücher, Podcasts, Trainings, die natürlich auch nochmal emotional anders verhaftet sind, wo natürlich auch viel mehr aufgewirbelt wird. Und dann aber halt ist es halt Übung, 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 Übung. So, und das ist, finde ich, halt die Kombination. Und wenn man das auch allein, wenn wir nur das schaffen, Udo, mit diesem Podcast heute zu erreichen, dass jeder verkaufen erlernen kann, diese Einstellung, ich glaube, dann haben wir was Gutes erreicht, weil das ist kein Mysterium, es ist keine genetische Geschichte, ob ich ein guter Verkäufer werde oder nicht. Die Frage ist, bin ich ehrlich interessiert an meinem Gegenüber? Bin ich ein guter Zuhörer? Stelle ich die richtigen Fragen? Und die Fragen, die erarbeitet man sich auch sukzessive. Und dann muss ich mein Produkt halt kennen und muss es halt auch irgendwie mal den rational begründen können. Also ich erlebe viele Verkäufer, die entweder gut im Beziehungsaufbau sind oder gut in der rationalen Begründung. Und ein richtig guter Verkäufer kann halt beides und muss auch beides können in meinen Augen, aber man kann beides erlernen.
So ist es. Lieber Andreas, das waren viele, viele Insights, die du gegeben hast. Vielleicht so eine Schlussfrage. Menschen, die jetzt glauben, sagen, na ja, also ich gehöre eigentlich doch mehr zu dem Typ des leisen Verkäufers. Ich fühle mich nicht unbedingt immer wohl im Vertrieb, Anspannung. Was würdest du diesen Menschen raten? Ein, zwei, drei Tipps, um auf den Weg zu gehen. Natürlich auch den Tipp, durchaus bei dir in der Akademie mal vorbeizuschauen und sagen, Mensch, hier kannst du eine ganze Menge lernen. Was gibst du denen mit als Start? Wie können sie raus aus dieser Situation und sich wieder wohlfühlen im Verkauf?
Also ich glaube, Tipp 1 wäre jetzt spontan einfach sich nochmal wieder Gedanken oder ins Bewusstsein zu rufen, warum bin ich denn eigentlich gestartet mit der jetzigen Aufgabe, egal ob Selbstständigkeit oder angestellt sein, was hat mich motiviert, was will ich eigentlich bewegen, was ist so der Antrieb dahinter? Ich nenne es immer den fundamentalen Antrieb, dass man sich nochmal be bewusst wird, welchen Unterschied will ich eigentlich machen. Das Zweite ist, einfach mal den Druck rauszunehmen, zu sagen, ich gehe gar nicht in ein Verkaufsgespräch, sondern ich gehe in ein Gespräch, wo ich einen Menschen kennenlernen möchte, der ein Problem hat und ich will das erstmal nur den Menschen verstehen, eine Beziehung aufbauen und das Problem verstehen. Und dann kann ich mir überlegen, ob jetzt gleich oder vielleicht auch verzögert, kann ich dieses Problem lösen und wenn ja, wie? Und das biete ich demjenigen nur an und auch dahin zu kommen, zu sagen, hey, der Kunde entscheidet schlussendlich. Natürlich sollte ich mir auch die Frage stellen, will ich den überhaupt gewinnen? Aber ich kann nur ein bestmögliches Angebot aussprechen und der Kunde kann dann ja oder nein sagen. Ich kann den Kunden nicht zwingen, also außer mit Gewalteinwirkung oder mit Druck und Manipulation, aber es wäre nicht mein Weg. Das heißt, was treibt mich an? Zweitens, einfach nur ehrliche Neugier mit Problemlösungsneugier zusätzlich. Und das dritte Thema ist einfach, bei sich selbst zu bleiben, seinen Weg zu finden. Ja, also keiner, der zu dir kommt, muss ein zweiter Udo werden. Keiner, der zu mir kommt, muss ein zweiter Andreas werden. Sondern wir wollen unseren Kunden immer helfen, dass sie auf ihre Art und Weise besser werden und sich einfach entwickeln. Und dann wird es halt auch richtig, richtig gut, wenn man mit Freude in solche Gespräche reingeht und mit dieser Leichtigkeit. Das ist ja das Schöne im Sogverkauf. Es wird eher ein Gespräch unter Freunden werden. Und dann dementsprechend kommen natürlich auch ganz andere Gespräche zu tragen. Und dann will der Kunde auch ein Wiedersehen. Vielleicht wird es im ersten Gespräch noch nichts. Und dann gehe ich halt das zweite, das dritte Gespräch und dann baue ich eine Beziehung auf. Weil auch das ist im Vertrieb üblich, dass du nicht gleich immer den ersten Auftrag gewinnst und da vielleicht noch eine Schluss, wie hast du es immer genannt, nicht Weisheit, sondern Prinzip. Kunden, die ich schnell gewinne, verliere ich auch genauso schnell wieder. Also genauso wie Kunden, die ich über den Preis gewinne, verliere ich auch über den Preis wieder. Das heißt, da, wo ich länger brauche, um reinzukommen, brauche ich theoretisch auch länger, um rauszufliegen, wenn ich nicht gerade die goldenen Löffel klaue oder so. Und meistens sind ja die Wettbewerber gar nicht bereit, diesen langen Weg des Beziehungsaufbaus zu gehen bei Menschen, die sich länger brauchen, um sich zu entscheiden. Das heißt, ich da einen guten Job mache, bleibe ich mein Leben lang drin, weil es sind treue Menschen. Und dessen darf ich mir bewusst mal sein.
Das habe ich verstanden. Kunden und Verkäufern helfen, besser zu werden auf ihre Art und Weise und das vielleicht in einem Gespräch unter Freunden. Lieber Andreas, ich danke dir sehr für diese vielen Insights, die du uns gegeben hast, zu dem eher introvertierten Verkaufenden. Dankeschön dafür.
Danke, Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.